Unidos en Mi Mejor Amigo. Este...
Diese Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in...
Kinder, macht den Fernseher aus! Davon gibt's viereckige Augen!
Hallo Annika.
Hallo Dominik und hallo Achim.
Ich bin dran. Hallo Dominik, hallo Annika.
Und hallo Achim.
Hallo Bibi Judith.
Hallo liebe Zuhörer. Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Und alle, die sich im Spektrum dazwischen befinden. Oder außerhalb dessen. Transhumane Wesen aus der Zukunft. Wir beschäftigen uns heute mit Fear the Walking Dead. Staffel 3, Folge 1 und 2.
Eye of the Beholder und the New Frontier.
Auge des Behüters Betrachters. Und Betrachters. Ja. Und
die neue Grenze.
Die neue Grenze.
Falls Sie es direkt übersetzt haben.
Hm.
Hätten wir nachgucken können?
Auge des Betrachters ist in dem Fall richtig. Ja, ich war gerade schon am Interpretieren, was das alles bedeuten könnte. Was ist uns jetzt eigentlich noch bekannt aus den letzten Staffeln?
Ich erinnere mich, dass sie aus dem Hotel rausgeschmissen wurden. Maddie und...
Maddie hat beschlossen zu gehen, weil Travis gehen musste, weil Travis getötet hat.
Getötet und dann sind sie mitgegangen, aber hat noch keine Chance mehr, weil Alicia den einen auch umgebracht hat.
Den Arzt, ne?
Einen auf jeden Fall umgebracht hat.
Ja.
Mit dem Klappmesser.
Stimmt.
Und Nick hat die ganzen Leute aus diesem semi-geheimen Lager, was angeblich so gut versteckt war, aber sehr leicht zu finden war, hinausgeführt, um sie in die Sicherheit zu führen und hat sie dann in ein großes Gemetzel an der Grenze geführt.
Genau, das war unser Cliffhanger quasi. Sie wurden beschossen von irgendwie in Militärausrüstung bekleideten Leuten.
Und die Gruppe um Maddie hatte es komischerweise sehr leicht, auch das alles wieder zu finden und konnte noch mit dem sterbenden ehemaligen Anführer der Gruppe um Luciana reden, der dann gesagt hat, oh, sie sind die Mutter von Nick.
Und ein Engel.
Sie müssen da lang. Also wir haben sie in der letzten Staffel nicht mehr vereint gesehen, aber wussten, sie sind nicht mehr weit voneinander entfernt.
Und fanden wir das insgesamt gut?
Nein, wir haben uns da schon sehr geärgert, dass sie ins Lagerhaus fahren und jemanden finden, der ein Peugeot in der Tasche hat, wo die Adresse des semi-geheimen Lagers draufsteht, weil die Leute natürlich an ihrem Wohnort geblieben sind in der Zombie-Apokalypse und sie das so finden konnten und da den dann finden, der sie einordnen kann und ihnen das sagt. Es war auch alles da schon viel zu einfach und wir haben beklagt, dass es sich von Anfang an dieser Serie so durchgezogen hat, dass denen eigentlich immer alle Sachen in den Schoß fallen.
Ja, die auch nie einen richtigen Plan hatten. Also Victor hatte mal zwischenzeitlich einen Plan mit dem Schiff. Mhm. Dann waren sie auf dieser Hacienda eine Zeit lang, die sie dann niedergebrannt haben.
Wo wir Danielle verloren haben. Oder auch nicht. Wir haben keine Leiche gesehen.
Ich kann mich nur daran erinnern, die Prämisse der ganzen Serie ist ja eigentlich, wir zeigen, was in Ricks Koma-Phase passiert ist. Denn The Walking Dead steigt ja quasi über den Blickwinkel von Rick ein und da sind sie bereits alle mitten in der Zombie-Apokalypse. Es haben sich bereits Camps und Lager gebildet und die meisten Leute sind tot. Und diese Prämisse haben sie relativ schnell auch schon in der ersten Staffel irgendwie aufgegeben.
Das haben wir ja schon letztes Mal uns dolle drüber ausgekotzt, dass das sehr schnell gefallen ist.
Genau, aber jetzt haben sie ja die Chance, das alles besser zu machen und mal gucken, ob sie das schaffen. Der Einstieg ist auf jeden Fall, dass Madison, Travis und Alicia gefangen genommen werden von denselben Militärtypen oder auch von Militärtypen und in ein Militärlager gebracht werden oder so ein Grenzlager, so ein Auffanglager für Flüchtlinge oder für Rückführung und dort werden sie auch direkt getrennt. Dort wird nämlich Travis in einen anderen Wagen gebracht als Alicia und Madison. Mhm. Und da klangen schon meine Rassismusglocken an. In dieser Folge geht es vielleicht um Rassismus gegen südländisch Aussehende. Nee, südländisch sagt man hier. Gegen dunkelhäutige Menschen.
Mhm.
oder dunklerhäutige. Ja.
Er wird auch gefragt, ob er Mexikaner ist, oder?
Genau, das ist dann später, wo sie ein bisschen verhören, welcher Ethnie er denn nun angehört.
Was ganz witzig ist, weil dieser Schauspieler wirklich auf sehr viele unterschiedliche Ethnien besetzt werden hat. Alles, was nicht Caucasian ist, musste dieser Schauspieler schon spielen. Kann man bei IMDb ganz gut nachlesen, was sie ihm schon alles zugeordnet haben. So, oh, der sieht dunkler aus, dann besetzen wir ihn als Lateinamerikaner, als Inder, also
Araber, alles. Auf jeden Fall auch gespielt. Aber jetzt spielt er hier in der Serie, ist er auch dieselbe Ethnie, wie er in Wirklichkeit ist.
Und das ist das erste Mal.
Ja, und er ist nämlich?
Maori.
Maori, ein Polynesier. Wo ich mir gedacht hätte, dass sie ihn, als sie ihn das fragen, dass er sagt, ich bin Amerikaner. Hm. Aber da, diesen Weg schlägt die Serie nicht ein. Er weiß schon, worauf sie hinaus wollen, auf jeden Fall.
Und wo kommst du her? Genau. Nee, also jetzt wirklich, sag mal. Also, wo kommen deine Eltern her? Oh, sehr fuck gut. Houston!
Ja, sie kommen auch zu sehr unterschiedlichen Örtlichkeiten. Madison und Alicia werden in das Lager, in das Büro von dem Captain gebracht, während Travis in ein Folterkeller gebracht wird. Mit anderen Verletzten, meine ich. Das ist ihre Begründung. Irgendwie Leute, die es eh nicht mehr machen würden oder nicht weiter schaffen würden. Und deswegen sammeln sie die da unten. Und
oder halt Mexikaner.
Genau, entweder verletzt oder Mexikaner und am besten beides. Dafür sorgen sie ja dann auch offensichtlich ganz gut, indem sie dann Leute anschießen. Dort trifft Travis nämlich dann Nick und
Luciana
wieder, die wirklich schwer beschädigt ist. So wie es aussieht.
Aber sie was hängt wir ganz schon letztes Mal gesehen haben, dass sie getroffen wurde, als sie die Grenze überschreitet.
Sie ist auf jeden Fall stumm und lehnt die ganze Zeit an Nick. Ich hatte das kurzfristig vergessen, dass sie verletzt ist und dachte, warum...
Sie ist aber
müde. Ja, genau. Sie buckte sich die ganze Zeit auch so an und weil man es auch nicht nochmal erzählt oder gesehen hatte, dass sie jetzt verletzt ist, da musste man sich tatsächlich dran erinnern. Da verlangt einem die Serie schon einiges ab.
Es hätte also gefehlt previously on Fear the Walking Dead.
Ja, das wäre...
Das fehlt bei vielen Serien. Ja. Das hatten die 90er und 2000er besser drauf.
Ja, jetzt macht sie das häufig ja, dass sie alles nochmal erzählen einfach. In Folgen nochmal ganz kurz.
Nach dem altbekannten Prinzip Tell, not show.
Hier war es dann ganz kurz, dass Travis bereits wusste, dass Luciana und Nick ein Paar sind, obwohl er das gar nicht wissen konnte eigentlich. Er sagte nämlich gleich, er ist Familie.
Erzählt zwischen den Folgen.
Ja.
Und gesagt, hey, hier, Stiefpapi, das ist
er
meine
irgendwie
neue.
Auch die Serie geguckt.
Ja, man hat auch nicht so viel zu tun im Keller, außer auf seine Hinrichtung zu warten.
Der Anführer dieser Gruppe, die diese Experimente machen, also die Leute in diesem Keller lagern und Madison verhören, heißt Troy. Der stellt sich auch Madison und Alicia vor. Erklärt ein bisschen, dass er ein sehr naturwissenschaftlicher Geist ist und schon immer gerne beobachtet hat. Und er möchte gerne mehr über die Zombie-Apokalypse erfahren.
Und das knüpft ja wieder so ein bisschen an das, was sie vielleicht zu Anfang schon hätten machen können. Wir wollen herausfinden, wie das Ganze zustande kommt. Und von daher ist es vielleicht nochmal wieder ein bisschen Schritt zurück, so in diese Lücke rein, was du eben sagtest. Dass sie noch herausfinden müssen, was eigentlich passiert. Und das ist ja eigentlich recht viel, was sie da herausfinden. Ja. Was wir natürlich schon wissen, aber was halt da halt ja, wie kommen sie darauf? Also es wird ihnen auch erklärt, Zombies erklären oder interessieren sich nur für frisches Blut. Wenn es schon kalt ist, dann finden sie das gar nicht mehr toll.
Das war aber auch mal unsere Frage, ne? Wann hören die Zombies auf zu fressen? Mhm. Weil es ja eigentlich, wenn wir sehen immer nur, wie sie sich so komplett draufstürzen und angeblich können die ja alles fressen, weil zum Beispiel... manche wirklich komplett anscheinend auch mit Knochen gefressen werden. Hatten wir ja in der Hauptserie so schöne Sachen. Und wir hatten ja überlegt, wann hören die auf zu fressen? Ist das überhaupt noch neue Zombies gibt und nicht nur aufgegessene.
Genau, das sagen sie dann ja auch genauso. So vermehren sie sich. Ja, Zombie, dass sie halt irgendwann einfach auffallen. Auch, ja. Also wenn sie halt schnell essen, dann können sie vielleicht auch einen ganzen irgendwie wegdrücken.
Ja, oder mit mehreren an einem, solange es
warm bleibt. Genau. Und ja, nicht zu schnell gewinnt, sagt man dann.
Das ist auch eine ganz gute Erklärung, fand ich. Ja, müssen wir jetzt lässt, mal gucken, ob das lässt, konsistent ist mit
genau,
der...
Genau, es lässt noch Lücken, also...
Ja.
Oder es ist zumindest nicht stringent. Genau, eben halt das, wo Kyles Mutter, Ricks Frau, ganz aufgefressen wird in der Hauptserie...
Stimmt,
ja. Die ist ja ganz weg, was ja auch widersinnig war.
Ja.
Ja, genau. Und sie erklären noch mehr dazu. Also einmal, wann sie dazu kommen, dass sie halt, Laurie. Sie haben sich da ja auch den Schutzwall, den Todesschutzwall aufgebaut, dafür ja viele Menschen erschossen, weil sie halt sagen, die Toten interessieren sich nicht dafür. Wobei ich allerdings auch nicht... Also sie erklären es ja sogar so, dass es sie sogar abhält irgendwie.
Ja.
Aber ich würde glaube nicht, weil wenn, dann würden sie sich auch nicht zusammenrotten, weil sie sind ja genauso tot. Also abhalten kann das ja eigentlich nicht, sondern bloß sie haben an den Toten kein Interesse, aber sie würden da trotzdem mal vorbeigehen, ja, denke ich.
Genau.
Also das ist eigentlich ein bisschen unlogisch. Da haben sie sich dann an einem ganz anderen Ort versammelt.
Vor allen Dingen, da diese ganze Welt ja auch irgendwie ziemlich stinken müsste, hatten wir, glaube ich, auch schon mal überlegt, weil überall Leute verwesen.
Ja. Ja, vor allem, wenn sie in Herden unterwegs sind, müsste das ja in so überwältigender Geruch sein, dass ihr dann eigentlich schon die Lebenden, weil sie sagen ja auch hier, dann kann man uns nicht mehr riechen, dann müssten aber eigentlich Herden an allem vorbeilaufen, weil ihr Geruch penetranter ist als alle kleinen Lager, die es noch gibt, die am Wegesrand liegen.
Genau, und dann ist ja aber auch, dass sie nicht hauptsächlich von Geruch gelenkt werden können, weil man kann sich ja auch vor ihnen verstecken. Solange man leise ist und sich nicht bewegt, finden sie einen ja auch nicht. Also sie gehen ja nicht nach Geruch ausschließlich. Es scheint sie bloß irgendwie vom Fressen oder Weiterfressen abzuhalten. Genau, das war ja auch eine Überlegung von uns, ob es jetzt ein bewegliches oder ein sich bewegendes Ziel sein muss oder halt auch irgendwie was anderes sein kann.
Ja, stimmt. Und sich sehr ruhig verhalten kann. Ja, das erklärt das gut, das war ja auch... das mit dem Einschmieren und Gedärme um sich herumlegen, das wird halt jetzt in dieser Serie zu, wir müssen uns nur ein bisschen Blut ins Gesicht machen.
Ja.
Genau, das würde das dann halt auch mit aufnehmen und erklären. Ich fand es aber eigentlich unsinnig, das zu erklären, weil wir bereits alle Regeln der Welt kennen und sie jetzt nur noch, dadurch, dass sie sie sagen, die Regeln, können sie nur noch dagegen verstoßen eigentlich. Aber wenn es einfach uns überlassen wird, diese Regeln zu interpretieren, dass es halt gewisse Sachen gibt, die schützen und andere nicht.
Man könnte sagen, das ist halt das, was sie jetzt bislang rausgefunden haben und dass es halt vielleicht nicht
absolut ist.
Genau.
Und nicht absolut treffend.
Keine perfekte wissenschaftliche
Erhebung. Aber das ist die quasi, das ist ja ihre Rechtfertigung dafür, warum sie das tun, was sie tun. Und insofern ist es dann vielleicht ganz interessant, wenn sie ein paar Forschungsergebnisse präsentieren.
Blöd nur, wenn sie es innerhalb der Folgen, dieser beiden Folgen, dann auch noch ignorieren. Denn das große Experiment, was sie machen, ist zu gucken, wann Leute turnen, wenn sie sterben. Durch Einwirkung. Nicht auf natürliche Weise, sondern aber auch nicht durch Bisse, sondern dadurch, dass sie zum Beispiel erschossen werden. Mhm. So
machen also sie machen auf auf Laborebene das, was wir schon in der ersten Staffel bei der Mutterserie gesehen haben, wo sie zu dem Wissenschaftler kommt. Das ist doch die zweite Staffel.
Erste Staffel, letzte Folge.
Der macht das auf Laborebene und hat sich da verschiedene Sterbende angeguckt und kann sagen, von unseren Ergebnissen kann man sagen, alles zwischen 2 Minuten und 2 Tagen, ich weiß nicht mehr, was seine Daten sind, aber irgendwie so einen Rahmen gibt er an und zeigt ja dann auch das Video, wie seine Frau wiedergekommen ist und ja, das auf unwissenschaftlichere Weise haben die dann in ihrem Kellerbunker gemacht.
Genau, der Governor hat das dann auch nochmal mit einem anderen Experiment gemacht, indem er jemanden versucht hat zu trainieren, wenn er einen bestimmten Gong hört, dass der dann die Erinnerungen, die er vor der Verwandlung dann abrufen erhalten hat, dann abrufen kann. Und
das war auch ein Experiment, aber das war ja
Der hat er ja auch auf natürliche Weise sterben lassen, das wollte ich nur.
Achso. Genau, der hat experimentiert, weil er eigentlich beweisen wollte, dass bei seiner Tochter noch Reste des Bewusstseins vorhanden sind. Und um das irgendwie rauszufinden, hat er da diese kleinen Experimente zusammen mit seinem Helfer gemacht.
Ja, und jetzt haben sie es auf die Faktoren Alter, Gesundheitszustand und Gewicht und Größe. Die vier oder fünf Faktoren nennen sie und versuchen daran abzuschätzen,
ob es da einen Zusammenhang gibt.
Genau. Und scheinen da ja auch relativ gut damit zu sein. Zumindest schließen sie schon Wetten drauf ab. Und Travis befreit sich dann später dadurch, dass er die Zeit abschätzt, nachdem er die Zeit wartet, die sie gesagt haben. Und dann
Er sieht, dass er sich bewegt.
Nee, er guckt erst auf die Uhr und dann sieht man ihn sich bewegen. Ja, ich habe es nochmal nachgeguckt. Genau, also offensichtlich gibt es dann, was uns auf der Mutterserie haben wir es auch in allen Variationen erlebt. Irgendwie von jemand wird gebissen, dreht sich um und er ist schon verwandelt zu, es wird noch jemand einen Tag lang mitgeschleppt oder zwei, glaube ich sogar.
Je nach Spannungsbedarf war es halt immer.
Ja.
Wie es genau, gerade gebraucht wird.
Dieses Regelhafte muss es nicht geben, einfach. Aber ich finde, das macht mehr kaputt als die ganzen Erklärungsversuche. Macht mehr kaputt, als dass es jetzt
der Serie nützt. Aber es ist doch, an sich finde ich es ganz sinnig, dass sie versuchen, irgendwie was rauszufinden, um sich halt in ihrer neuen Welt mehr zurechtzufinden.
Ja, ist halt nur irgendwie unsinnig.
Ja, der Nutzen ist halt eigentlich null, weil sie wissen, es wird sich auf jeden Fall verwandelt. Auch wenn das ja Travis kurz anführt, indem er sagt, nein, ich bin Maori, wir verwandeln uns nicht.
Ja,
wo er vorher gesagt hat, er hat schon ewig keinen Kontakt mehr gehabt zu irgendwelchen Leuten und wir verwandeln uns nicht, das weiß ich. Ja. Also sie wissen, es wird auf jeden Fall passieren. Also wer tot ist und sich noch nicht verwandelt hat, sollte schnell irgendwie mehr getötet werden, um sich nicht zu verwandeln. Oder halt, man sollte schnell nicht schleunigst das Weite suchen.
Aber es zeigt uns vielleicht zusätzlich nochmal, dass halt wieder andere Varianten, wie sie dazu kommen, das herauszufinden. Weil unsere Gruppe aus dieser Serie jetzt hat es ja schon damals im Krankenhaus rausgefunden, durch die Ehefrau oder Ex-Ehefrau von Travis. Die Krankenschwester war, die erzählt ihnen das, es kommen alle zurück. Die wissen das vorher auch noch nicht. Die sehen ja auch Zombies und wissen nicht, wo kommen die her und weiß ihren Namen nicht mehr. Die Mutter von Chris, die Ex-Frau von Travis, die sagt ihnen, dass jeder kommt zurück. Und jetzt haben wir halt wieder, okay, die müssen das auch irgendwie so gesehen haben und um das zu überprüfen, machen sie jetzt halt ihre Menschenexperimente.
Ja, nur halt mit den Sachen, also sinnvoller wäre es ja zum Beispiel, jemand ist gebissen, wie lange haben wir Zeit, bis es sich ausdehnt, wann funktionieren Amputationen zum Beispiel noch? Ist ja auch noch was.
Das haben wir in der Serie noch gar nicht gesehen.
Ja, nee, stimmt, richtig. Aber das wäre ja ganz sinnig, so von wegen, wir haben 20 Sekunden Zeit, bis sich die Infektion ausbreitet, danach nicht mehr. Weil ja den Tod, den natürlichen Tod, den können sie ja eh nicht verhindern. Ja. Und dann ist ja auch uninteressant zu wissen, ob die sich in 20 Minuten oder einer Stunde. Na gut, sie haben da auf jeden Fall sehr viel Spaß dran und töten lebende Menschen, erschießen sie und...
Ja, darum geht es ihnen ja auch hauptsächlich eigentlich, um den Spaß. Die das machen, die haben da Spaß dran. Und das andere ist nur eine Rechtfertigung ihrer wissenschaftlichen Experimente.
Und Travis bemerkt, dass dann auch nur immer dieselben Leute da sind, innerhalb der, weiß nicht, des Tages, der da unten ist. Und dass nicht alle sich daran beteiligen. Und sie sagen ihm dann auch recht freimütig, dass es ein freiwilliger Dienst ist, den die Leute machen. Und ja, er provoziert sie dann damit, dass er sagt, dass sie daran Spaß haben eigentlich. Ja, während Madison und Elisha irgendwie diesen Troy versuchen zu belatschern.
Und der möchte aber einen Deal mit den beiden machen, dass sie freiwillig bleiben. Und Maddie fragt aber immer nach Travis.
Ja, und er...
Beziehungsweise Nick.
Genau, Nick, das... Das weiß sie nicht, dass er da ist, sondern
sie sagt, dass
vermutet aber, genau. Und fragt nach Travis, dass sie gerne Travis wiederhaben möchte. Und er spricht dann von dem Prozess, den sie durchlaufen müssen. Und sie müssen offensichtlich auch einen Prozess durchlaufen, nur dass die Prozesse halt unterschiedlich enden offensichtlich. Denn Travis' Prozess wird auf jeden Fall mit dem Tod enden. Das ist ja nicht so, dass irgendjemand rauskommt aus diesem Keller.
Ja. Er scheint sehr an den beiden interessiert, auf eine sehr creepy Art und Weise. Es scheint schon so ein bisschen so, für mich kam es so rüber, dass er überlegt, ob sie quasi mit denen den Fortbestand der Spezies sichern können. Ja, vielleicht überlegt er, ob Maddie wohl noch fruchtbar ist oder ob sie sie auch besser in den Keller schicken.
Ja, an solche Fragen hätte ich jetzt gedacht tatsächlich auch, dass sie die stellen. Denn was nun auch Madisons und Alishas Engel, was nun ihre Perspektive, was sie sich nun von diesem Gespräch erhoffen und warum sie einen Tag lang dort verbringen und sich immer wieder versuchen, mit ihm zu unterhalten und ihm sagen, oh, du bist ein guter Junge eigentlich. das ist mir nicht ganz klar. Warum sie nicht gleich versuchen zu überwältigen, mehr zu fliehen, weiß ich nicht.
Ja, vielleicht, weil sie ja immer durch ihre Beratungslehrerkompetenz sich, glaube ich, so ein bisschen als
aber das macht sie doch überzeugende,
von Anfang an. Ja, das
ist schon mehrfach. Läuft sie nicht durchs ganze Zimmer und versucht irgendwie was zu finden, was sie als Waffe benutzen kann?
Ja.
Das macht sie doch aber von Anfang an.
Ja, aber sie findet es nicht sehr gut. Also zum Beispiel könnte man so einen Stuhl nehmen und durchs Fenster kloppen. Oder durch diese Glastür.
Ich glaube, dass sie zuerst dann noch denkt, sie kann ihn überzeugen. Sie
weiß ja, dass da draußen aber Leute sind.
Ja klar, aber was hat sie denn vor?
Aber er könnte sie ja freiwillig rauslassen. Also ich glaube, sie glaubt an ihre Fähigkeiten, ihn zu überzeugen, dass sie irgendwie ganz nett sind und keine Gefahr und dass er sie dann freiwillig rauslässt, dass sie diese Hoffnung noch hegt.
Ja. Mir ist nicht ganz klar, was sie sich erwartet. Also selbst wenn sie jetzt eine Waffe, sie hat ja dann auch eine Waffe, mit der sie ganz kompetent umgeht, und ihn bedroht oder ihn umbringt, was hat sie dann davon? Ist sie immer noch in dem Raum und muss immer noch aus diesem Raum rauskommen? Was dann auch wieder mit Stuhl durch Fenster oder...
Also wenn sie ihn drin umlegt, dann wird er doch wohl einen Schlüssel dabei haben.
Ja, draußen stand
also
ja
macht sie jemand. Ja nicht, aber...
Ja, mir ist nicht ganz klar, was sie jetzt versucht.
Ja, und warum sie versucht, ihn als Geisel zu nehmen halt.
Ja, was sie dann letztendlich auch macht. Ja. Alicia hat ein Butterfly-Messer dabei. Das hat sie auch in der letzten Staffel irgendwie von Strand, glaube ich, bekommen. Oder von jemand anders.
Ich bin mir nicht sicher. Ich dachte, sie hat das von Nick irgendwann mal bekommen. Ja, aber ja, sie hat auf jeden Fall eins.
Und sie versuchen dann Troy zu überwältigen. Nach einer Zeit schaffen es mit dem Butterfly-Messer aber nicht. Und sie rammt ihm einen Löffel ins unter den Augapfel. Was mir jetzt auch, also ich dachte, dass, ich bin mir nicht sicher, wie uns das verkauft wurde, ob uns das als Absicht verkauft wurde. Sie rammt ihn absichtlich unter den Augapfel, um ihn zu kontrollieren. Oder versucht sie ihn zu töten und das ist aus Versehen passiert. Dass er
irgendwie wehrt sie sich im Affekt und hat ihn dann halt so erwischt und nutzt das dann halt. Okay.
Eventuell, also sie versuchen uns vielleicht zu verkaufen, dass es Absicht war, weil sie kann ihn die ganze Zeit eigentlich nicht sehen. Sie kann höchstens merken, oh, irgendwo steckt mein Löffel fest und er bewegt sich vielleicht gerade anders. Weil sie sagt zu ihm, wenn du jetzt irgendwie blöd machst, dann hole ich dir dein Auge raus.
Ja.
Sie sagt, dann rammt sie es weiter rein.
Oder weiter rein, kann auch sein, ja.
Ich glaube, sie droht beides tatsächlich an.
Ach so, okay.
Im selben Satz sogar. Ja. Okay, scheint es also eine Entführung durch Zufall zu sein. Sie hatten eigentlich vor, ihn zu töten, aber das passiert halt und dann hat sie ein ganz gutes Druckmittel. Erstmal. Okay, ich finde das wirklich seltsam.
Ja. Sie hat auch vielleicht einfach nicht zu Ende gedacht, weil sie versucht ja auch irgendwie da rauszukommen und hat Alicia beauftragt, ein Fahrzeug zu suchen und ist dann irgendwann umstellt und der Bruder, der dann ankommt,
von Troy,
Jake.
Ja.
Sagt ja auch, lass es einfach sein, du kommst hier eh nicht raus. Also entweder
richtig, sie haben die Oberhand und verhandeln aber trotzdem. Also er möchte Troy retten, aber also eigentlich habe ich nicht geglaubt, dass er alles, was er ihr anbietet in dem Moment, wenn sie Troy verschont, dass er ihr das wirklich geben wird. Aber er tut es. Weil in dem Moment, wo sie loslässt, können sie sagen, ja, wir scheißen auf die Versprechungen, die wir gemacht haben, als du ihn noch am Auge hattest. Aber nein, es ist dann echt so, oh nein, das war wirklich nicht in Ordnung, was euch hier angetan wurde. Und oh mein Gott, du hast wirklich ihren Mann weggenommen? Hol den mal lieber schnell.
In dieser offensichtlichen Kampfgrube, die wir hier ausgehoben haben und die wir hier nutzen, die jetzt auch nicht versteckt im Keller ist, sondern auch offen auf dem Gelände. Da muss nämlich Travis dann seine Maori-Kampfkünste, ich glaube, das ist so die Idee dieser
die Rassisten. Veranlagt.
Genau. Unter Beweis stellen und schafft das offenbar auch sehr.
Haben wir es überhaupt schon gesagt, dass sie die... Also Travis, der andere Gefangene, Nick und Luciana entfliehen, weil er das ganz gut mit beobachtet oder berechnet oder wie auch immer hat, wann der nächste Walker entsteht, dadurch die Experimente. Einer von den beiden Wachen wird gefressen und der andere, weiß nicht, wird er nur umgerempelt, weil der ist ja später noch da und verhält sich wirklich ganz, ganz furchtbar dämlich. Auf jeden Fall rennen sie raus. Der andere Typ, der mitgeflohen ist, der kennt die Ausgänge, der führt Nick und Luciana dahin und wird aber infolgedessen geschossen, fällt dann da rein, dass wir wissen, okay, der wird schnell turnen, weil den brauchen sie jetzt, dass er die später nochmal angreift und ja, genau das passiert. Und Travis kann aber nicht mehr da reinspringen und wird dann zur Kampfgrube gebracht.
Ja. Der andere ist übrigens auch weiß, der die Basis von früher noch kennt, weil er irgendwie mit den Militärdudes da irgendwas zu tun hatte.
Steven.
Genau, der ist auch weiß und ist da aber verletzt. Genau, richtig, das wird erzählt.
Dass er angeschossen wurde.
Ja. Stimmt, Verletzte und Mexikaner.
Ja, und das, als Travis da in die Grube geschmissen wird, schon irgendwie sehr arg, dass sie ihn auch vorher schon mit sehr viel Stärke belegt haben. Mhm. Also in diesem Kampf 2 gegen 1, okay, da ist er irgendwie gerade im Psychomodus und legt die deswegen um, wobei er da auch einzeln gegen die antritt. Ja. Erstmal und dann nur zwischenzeitlich gegen 2. Aber da hat er echt viele, gegen die er kämpfen muss, die zwar hirnlos sind und vielleicht nur direkt drauf losgehen immer, ohne irgendeine gewisse Taktik, aber es sind ja schon viele. Und
ja, auch er hat keinen Manövrierraum, diese Grube ist, weiß nicht, 4x4 Meter groß.
Auch die Beißer verhalten sich da halt irgendwie komisch, sie gehen halt immer irgendwie in Richtung Gesicht, ob das jetzt auch, sie versuchen ihm immer ins Gesicht zu beißen, das, was er vielleicht noch am besten schützen kann. Sie beißen auch nicht irgendwie in den Arm, obwohl das irgendwie viel näher ist an ihnen dran. Und
ja. Aber das
also grundsätzlich schaltet er sie ganz, sie ganz gut aus, aber trotzdem ist diese Menge irgendwie doch recht unglaubwürdig in dem, was wir halt vorher schon gesehen haben.
Aber sie haben es sehr schön videografiert, finde ich. Also, dass sie erst schon entsprechend kaputt nach den 2 oder 3, die er da am Anfang fertig macht. Und man merkt ihm schon an, dass er ganz schön fertig ist. Also er muss da so Zementblöcke hochheben und zerschmettert die Zombies damit. Und dann stürzt er sich halt in den Kampf gegen die 10 und man weiß nicht genau, wird er nun überleben oder nicht. Und das war ganz cool gemacht. Da hat man wirklich auch, man hat ihm den Schweiß angesehen. Es war nicht klar, dass er überlebt, fand ich.
Ja.
Und es wäre auch besser gewesen, wenn sie ihn da hätten abtreten lassen, weil das hätte nochmal die Grausamkeit von Troy und seinen Kumpels unterstrichen. Also,
das fand ich okay, dass er nicht gestorben ist.
War halt schon echt so ein Moment, so im Comic ist das für mich die Turnhalle gewesen, wo dann
Ich glaube, sie wollten hier einen Fehler der Hauptserie ausbügeln, und zwar, dass Leute auf wundersame Weise gerettet werden. Der Glenn Dumpster Mülleimer-Moment, Mülltonnen-Moment. Und zwar, indem sie das hier auch wieder so verkaufen, von wegen, er hat es geschafft, obwohl das eigentlich unschaffbar ist. Und ihn dann später trotzdem sterben lassen. Im Gegensatz zu Glenn, der noch, weiß nicht, 8 Folgen mitgemacht hat und dann gestorben ist. In der Hauptserie. Ich glaube, das würde ich jetzt ihnen als Intention unterstellen. Weil so war es jetzt, wie du sagtest, irgendwie unrealistisch.
Ich fand das nur ein bisschen merkwürdig. In der Grube hat er erst in dem freien Feld 5, 6 Zombies, die er da töten muss. Dann hat er sie besiegt und dann machen sie das Tor auf. Und es schien irgendwie mindestens die doppelte Anzahl hinter dem Gitter zu sein. Aber als man sie dann hinterher sieht und er da immer noch drin steht, waren nicht so viele Tote da am Rumliegen.
Okay, also, habe ich gar nicht so drauf geachtet. Ja.
Ich habe auch nicht gezählt oder so. Ja. habe keine Reihen gezählt, aber es schienen mir nicht so viele, wie sie vorher angedeutet haben. Also es kam mir so vor, als wären es noch mal 3-4 mehr geworden. Also auf jeden Fall kein großer Leichenstapel.
Ja, und dann ist ziemlich viel vergeben und vergessen. Denn, dass sie da unten so ein Mini-KZ geführt haben und so eine Kampfgrube, in die sie ja vielleicht schon mehrere Leute reingesteckt haben, das wird irgendwie nicht mehr erwähnt. Sondern
sie hätten dem nur noch eine Rüstung anlegen müssen, dann wäre es wie bei den Armbrüsten gewesen.
Es ist, ja, doch, ja, stimmt. Es ist ein Alles-Gut-Moment. Alle umarmen sich, alle Wachen gucken irgendwie betreten. Oh, das ist ja auch irgendwie niedlich.
Vielleicht war es auch keine Kampfgrube, sondern so eine Walker-Fanggrube, wie vom Governor.
Aber also innerhalb, in den Mauern. Innerhalb des Ganzen. Nee.
Aber sonst sah sie sehr ähnlich aus.
Mhm. Ja, stimmt.
Kommen wir jetzt?
Ja, es ist ein großer Versöhnungs- und Wiedersehmoment zwischen allen. Denn, Nick fehlt. Denn Nick hängt in der Kanalisation rum. Mhm. Mit
Luciana.
Und
der Steven-Typ erwacht, genau wie es halt passend ist.
Aber erst später. Sie suchen ja erst nach dem Ausgang und finden ja auch einen, aber da ist dann eine, nicht genau definiert, aber scheinbar eine recht große Menge an Zombies, denen sie die Tür aufmachen und dann schnell wieder abhauen und dann begegnen sie dem Verwandelten.
Ja. Was übrigens ganz cool ist, dass die Soldaten, die schneiden ihm die Kehle durch und sagen, ja, gute Jagd und schubsen ihn runter. Das war eine coole Szene, fand ich ganz gut. Zombies als Jäger in der Kanalisation einzusetzen, ist nicht dumm, anstatt da selber runterzugehen und die zu jagen. Ja.
Okay, und es könnte jetzt natürlich auch sein, dass der 2 Tage braucht. Also wäre für die Serie natürlich unsinnig gewesen, aber theoretisch wäre das natürlich im Recht. Aber sie haben vielleicht ganz schnell nachgerechnet und dachten, okay, in 20 Minuten ist der wieder da, nach dem, was wir rausgefunden haben. Auf jeden Fall führt das dann zu dem dämlichsten Moment der Folge, die Nachwehen, denn diese kleine Herde, die dann da reinkommt, tötet Willy, die eine Wache, die das, die den Bunker da mit betreut hat. Und das ist einfach so furchtbar. Also das ist echt so dieser Moment aus einem ganz schlechten Horrorfilm, wo jeder sagt, geh da nicht rein. Und du hörst es, er weiß, was das für Geräusche sind und steckt seinen Kopf rein. Und das ist einfach so dämlich, dass es wehtut.
Ja.
Als Zuschauer. Ihm sowieso.
Erst werden noch Luciana und Nick befreit.
Von Alicia.
Ja, indirekt. Also sie
Alicia wirft das Messer runter.
Schmeißt das Messer runter und Luciana kann sich nochmal aufrappeln und den gewandelten Jäger erstechen. Und dann werden sie alle zusammen rausgeholt von den Soldaten. Ja. Denn Alicia wurde auch schon gefasst.
Aber dann ist ja alles nicht mehr schlimm. Dann ist ja alles.
Genau, dann sind die da oben, haben Happy Party. Und dann kommen die Ratten. Also das war dann das da der Udi, wie du sagtest, das aufmacht. Was allerdings, also auch wenn die Ratten da bedrängt werden, ich hatte schon zu Annika gesagt, die hätten eigentlich schreien müssen. Also ich glaube, Ratten machen auch ziemlich fiese Geräusche, wenn sie quasi gequält werden, gespeist werden, was wir zum Beispiel aus Game of Thrones wissen, aus den Eimerratten, die angefackelt werden, da schreien die Ratten auch ziemlich tüchtig und da sagen sie es, glaube ich, auch. Schlimm wird es, wenn sie nicht mehr schreien, weil dann fangen sie an, sich durchzufressen.
Ich werde das hier jetzt einspielen.
Zum Teufel, was ist das?
Wenn dieser Eimer zu heiß wird, Detective, wird die Ratte daraus wollen. Und die einzige Richtung, in die sie kann, ist nach unten. Wusstet ihr, dass eine gewöhnliche Ratte sich sogar durch ein Abflussrohr beißen kann? Hören Sie, solange sie schreit, brauchen Sie keine Angst zu haben, Detective. Erst wenn sie ruhig ist, dann geht sie an die Arbeit.
Aufhören! Hey Mann, sei doch nicht blöd!
Genau, also sie machen keine Geräusche und kommen bloß alle rausgepulst. Was grundsätzlich cool ist, dass auch die abhauen vor dem Tod, wo sie ja immer so mit Tod verbunden werden.
Aber andererseits ist auch
so, sie hätten gefressen werden müssen eigentlich.
Ja, aber dann sind ja auch schnell und die Zombies sind nicht so geschickt. Und Ratten verlassen das sinkende Schiff. Also wir sehen auch hier, die Gefahr kommt und die Ratten fliehen.
Ich frage mich nur, ob Zombies Ratten jagen tatsächlich oder ob die Haupttiere jagen. Das war ja auch mal
ja, ein bisschen... Pferde.
Hunde
ja,
wir, haben sie auch sehen gefressen.
Pferd, Hund und ein Reh. Ein mietes Reh, aber...
Sehen wir nicht auch, wie die Schweine gefressen werden?
Ja, ja, wenn sie ihnen zugeführt werden. Ich frage mich nur, ob die auf Rattenjagd gehen zum Beispiel.
Sie wenn dann eine würden sie halt essen, wenn sie drankommen. Das ist so...
Ja. Genau, und die Ratten waren ist. Da direkt vor deren Nase quasi, weil sie sind ja direkt nach den Ratten auch rausgekommen. Also die waren direkt beieinander.
Hm. Okay, na gut.
Denn er macht ja das... Die Lüftung schlitzt auf, die Ratten kommen alle rausgepurzelt, er guckt rein, was denn da ist und wird dann auch gleich eingezogen.
Und man hat vorher schon die Zombie-Geräusche gehört.
Man hört Geräusche, ja.
Genau, irgendwie dieses
Rattenkratzen. Das ist halt durch die, Wand gedämpft vielleicht. Und
wenn ich jetzt irgendein Loch aufmache und da strömen mir hunderte Ratten gegen, dann gucke ich danach nicht nochmal meinen Kopf rein. Dann habe ich das eigentlich gelernt. Also gut, ist dämlich, hat für eine coole Gore-Szene gesorgt, dass er halt rückwärts da reingezogen wurde, sein Rückgrat gebrochen wurde. Da hatte Greg Nicotero sicherlich sehr viel Spaß. Ansonsten hat das auch wieder nichts gebracht. Das ist nämlich eigentlich ein ganz bekannter Schauspieler auch. Hatte mich schon überrascht, dass der, ja, dass er nicht länger dabei ist. Der spielt öfter so fiese Typen. Hm. Zum Beispiel in Shameless. Ja, jetzt dürfen sie sich aber alle bedienen bei den Waffen. Der Militärbasis kriegen wahrscheinlich auch noch, würden auch noch ein Auto bekommen, was weiß ich, dürfen sich Waffen nehmen, Nahrung.
Also sie versuchen sammeln. Sie ja mitzunehmen. Sie sagen, er kommt doch mit zu uns und
wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr dann immer noch weiter.
Genau, das ist toll. Und sie wollen aber trotzdem nicht, Madison besteht auf dem Wagen und will selber wegfahren, ihre Waffen und was dann erst zunichte gemacht wird durch da kommen die Zombies.
Die dann auch überall rauskommen.
Genau.
Maddie steht dann da und kämpft und Nick rennt ihr zur Seite. Und warum muss sie denn da jetzt noch so viele umhacken? Denn sie stand als die Zombies rausstürmen, direkt an dem Auto.
Auch in der Nähe des Hubschraubers.
Aber sie stand direkt an dem Auto. Sie hat sich gerade das Auto übergeben lassen.
Sehr gut, Annika. Und dass du das nochmal ansprichst. Denn das ist auch eine Folge, eine Szene, in der die Geografie des Kampfes überhaupt vollkommen unklar ist, wie weit nun alle voneinander stehen. Es wird so fotografiert, als wenn das jetzt ein Kampf ums Überleben ist, aber Madison scheint auf die Zombies zuzugehen und scheint, anstatt sich einfach geordnet zurückzuziehen, sie müssen nirgendwo hin, irgendwie noch, um noch Waffen zu schnappen oder irgendwie Gegenstände, die sie unbedingt brauchen, das wäre noch ein Grund gewesen. Alle gucken panisch, gerade Alicia, die im Hubschrauber sitzt, guckt sehr panisch auf sie, so als wenn die jetzt in großer Gefahr wären. Dann hinterher ist es aber so, die steigen ins Auto ein. Nee, da kommt nämlich erst ein Auto angefahren mit einem Gewehr oben drauf. Und dann werden die Gruppen wieder getrennt. Travis und Alicia im Hubschrauber mit Jake und Charlotte.
Charlene.
Und der Verletzten.
Luciana.
Ah ja, genau. Luciana ist auch dabei.
Das war nicht mal eigentlich ein ganz netter Moment, als Travis zu Alicia sagt, nimm Luciana und geh mit ihr dahin und er will dann zu Madison laufen. Aber Alicia schafft es halt nicht, Luciana alleine zu bewegen und deswegen rennt dann Travis wieder zurück und entscheidet sich halt da weiter zu helfen.
Genau, und Travis guckt bedröppelt. Wenn er ins Flugzeug steigt, in den Hubschrauber steigt. Da hat mich schon überrascht, also schon beim Gucken der Serie, warum er jetzt so traurig guckt. Denn alle sind in Sicherheit, er ist mit Teilen seiner Familie zusammen und nur Madison und Nick.
Weil man das ja schon wieder Maddie nicht hat, weil er war ja auch mit Chris lange allein unterwegs und dann hatten sie sich ja durch ihre grandiose Idee, das Hotel zu illuminieren, gerade erst wiedergefunden. Vielleicht ist er deswegen, jetzt schon wieder getrennt.
Ja, ich fand den Gesichtsausdruck irgendwie unpassend tatsächlich. Weil er so wirkte, er weiß, dass er stirbt, aber das wusste er noch nicht zu dem Zeitpunkt.
Es sei denn, er wäre gebissen worden in der Grube.
Ja, und das dachte ich dann nämlich auch irgendwie, dass er gebissen wurde oder dass er das später zeigt.
Dass er jetzt quasi bereut, okay, ich kann mich jetzt nicht verabschieden von Madison, weil wir jetzt erstmal getrennt sein werden und ich mich in der Zwischenzeit verwandeln werde. Das war eine Theorie von mir. Dann endet die erste Folge und wir starten bei der zweiten Folge auch mit dem Heli, der beschossen wird.
Was auch völlig unklar ist. Also Warum sollte jemand auf einen Helikopter schießen? Was hat man Besseres zu tun? Bestimmt eine ganze Menge, als unten zu stehen, auf einen Helikopter zu schießen, der einem kaputt wahrscheinlich eh nichts bringt. Was hat da irgendjemand davon, wenn er unten schießt, Walker unlockt, für jeden Schuss weniger Walker töten kann und...
Der Gärtner hat auch einen Heli runterholen lassen. Und wir wissen, die schießen zu dämlichen Gelegenheiten.
Die einzige Erklärung ist, dass dieses Lager von Jeremiah, Jake und Troy, dass dieses Lager Feinde hat, die auch wissen, die fliegen regelmäßig mit dem Hubschrauber lang und wir wollen das abnennen. Den Hubschrauber kann man so nicht kapern, wie du richtig gesagt hast. Den werden sie nicht zur Landung zwingen können, durch und durch einen sehr glücklichen Treffer.
Ja, ist unklar.
Ja, also wenn sie das jetzt nehmen, wenn das einfach nur... das passiert halt manchmal, man schießt auf uns.
Was so ein bisschen darauf hindeutet, ist, dass sie ja kurz vorher noch einen Funkspruch absetzen und sagen, wir sind da und da und halten ab jetzt Funkstille.
Ja.
Warum? Also, wer soll da zuhören und warum muss man da jetzt Funkstille halten?
Eigentlich will man ja vielleicht in der Apokalypse sogar gehört werden. Also, Rick und seine versucht ja öfter, Funksprüche abzusetzen an andere Menschen.
Ja, also haben sie Angst, dass jemand mithört, dass sie dadurch irgendwie herausfinden können, wo ist deren Landsitz, wo es vielleicht sicher ist, das könnte ich mir jetzt noch vorstellen, aber da ist ein Hubschrauber, der da scheinbar öfter geflogen ist, das ist das beste Signal, was sie irgendwie haben können. So sind die anderen ja auch aufmerksam geworden auf diese Basis, auf dieses Militärcamp.
Warum sie noch die Sicherheitslampen anhaben von dem Hubschrauber, ist so ein bisschen unklar. Diese Warn, dieses Blink, damit andere Flugzeuge einen sehen, es wird nicht mehr so viel Flugverkehr geben.
Ja, ich weiß nicht, ob man das abstellen kann. Kann man das? Sie können sie kaputt
machen. Kaputt auch nicht, genau. Das wäre jetzt aber, das war auch nur so ein Gedanke. Wenn wir jetzt schon weg von der Basis sind, Achim, was ist dein Eindruck dazu? Warum waren die bei diesem Militärlager?
Die Aussage war ja, dass sie da den Treibstoff holen. Die hatten ja auch, man hat ja auch gesehen, die hatten einen ziemlich fetten Tanklaster, der da zu Anfang schon einmal rumgefahren ist und als sie rausfahren, hat man, glaube ich, zwei kleinere gesehen. Genau, sie wollten wohl offensichtlich Treibstoff. Und so eine Militärbasis kann natürlich auch noch viel mehr bieten, was sie sich vielleicht so noch mitgenommen haben. Die haben auch noch ein paar Sachen verladen. Grundsätzlich, glaube ich, will man in so einer Apokalypse alles haben, was man kriegen kann, was irgendwie von Wert ist. Und das sind mal Waffen und zu Anfang zumindest noch Treibstoff.
Aber warum wohnt man mitten auf dem Feld in einer schlecht befestigten Farm, wenn man ein Militärlager haben könnte?
Ja, weil da drumherum um dieses Militärlager ja scheinbar irgendwie nur Wüste ist. Da ist ja kein fruchtbarer Boden oder sowas. Ja, ist gut befestigt, aber die Festung hilft dir nichts, wenn du nicht an Nachschub kommst. Und auf ihrer Farm, die ja weiter weg ist und ein bisschen höher gelegen, da scheint es ja feuchter zu sein, da ist irgendwie auch mehr Grün drumherum. Da scheinen sie ja eher irgendwie sich mit Nahrung versorgen zu können.
Ja,
wenn das vielleicht auch einigermaßen gut gelegen ist, so einigermaßen rundherum von Bergen geschützt, haben sie da vielleicht auch natürliche Grenzen.
Ja. Was ich... sie müssen ja dann zu der Basis gefahren sein. Diese Basis... Also sie müssen sind wahrscheinlich in Militär-Outfits bereits in diese Basis gefahren. Mhm. Haben dann so einen Todesstreifen darum gebaut, um sich dann die Vorräte zu schnappen. Also... Es wirkt ja so, als wenn die zu dieser Basis gehören würden. Das ist ja auch der Eindruck, der die letzte Staffel irgendwie uns vermittelt hat. Das ist jetzt das Militär und die laufen ja, Troy läuft in Militäruniform rum, Jake nicht.
Und, aber andere auch.
Ja genau, und andere auch. So als wenn die zu dieser Basis gehören. Das sind aber einfach, ist einfach nur Zufälle, dass diese Militärleute oder Troy und seine Leute auch Militärsachen tragen und dann zu der Militärbasis gehen, die von vielleicht vorher den Mexikanern bewohnt wurde, die sie dann in die Keller gesperrt haben.
Es scheint ja schon die amerikanische Seite zu sein, der Grenze. Und vielleicht haben sie da mal gearbeitet, vielleicht arbeiten sie da weiter, vielleicht gehörten sie wirklich zu der Basis und der Vater hatte nur zufällig seine Farm da in der Nähe und sie wurden halt nicht oft wegversetzt, wie das aber im Militär üblich ist, sondern konnten halt da sein oder waren vielleicht vorher woanders eingesetzt und sind dann da zusammengekommen, weil sie irgendwie den Weg nach Hause geschafft haben. Ich glaube schon, dass sie auch wirklich welche dabei hatten, die da auch gearbeitet haben.
Mhm. Bei Luffy Weil nur fürs Looten müsste man jetzt nicht so einen Todesstreifen aufbauen und jetzt so ein Experimentierlager noch nebenbei führen, während man da jetzt Zeugs rausschafft. Okay, das hatte mich tatsächlich irgendwie verwirrt beim Nachdenken.
Vielleicht haben sie ja für einige Sachen länger gebraucht, um die da irgendwie rauszunehmen. Oder sie haben grundsätzlich diese Basis versucht erstmal zu halten, weil sie irgendwie mehrere Male brauchten, um hin und her zu fahren. Und jetzt bloß, dass dann quasi die letzte Fahrt war, um dann noch den Treibstoff rauszuholen.
Vielleicht ja, oder nicht mehr zurück könnten.
Haben sie mit dem am längsten gewartet da, weil das quasi vielleicht das Wertvollste ist und das bis zum Ende dort beschützen wollten.
Mhm. So. Okay, werden beschossen. Travis kriegt einen Nackenschuss und einen Bauchschuss.
So ein Halsschlagader. Ja, und dann habe ich mich gefragt, ist das jetzt ein Bauchschuss, was er da zeigt, oder ist es vielleicht tatsächlich eine Bisswunde? Weil Alicia sagt, draufdrücken und auch der Jake, Co-Pilot, kommt nach hinten und versucht zu helfen. Und Travis zeigt dann seine andere Verletzung. Und da dachte ich ja, okay, er wurde vielleicht auch gebissen und sagt deswegen so, nein, ich hilft nichts, wenn ich hier drücke, weil morgen bin ich eh verwandelt und tot, deswegen falle ich hier jetzt raus. Und weil Alicia das dann auch erkennt, er wurde auch gebissen, wenn es so ist, ja, dann lasse ich ihn jetzt halt gehen.
Dachte ich auch, ist aber nicht so.
Ah, okay.
Das hatte ich mal nachgeguckt. Oder
ah, toll, wenn du mal das nachguckst, dann können wir unsere Fantasie mal. Okay, ja.
Es sind beides Einschüsse und er wurde nicht gebissen.
Ja, aber auch ein Bauchschuss ist halt
eigentlich Todesurteil. Obwohl die ja vieles überleben können, irgendwie in Serien.
Ich glaube, der Bauchschuss hat sich schon etabliert als Todesurteil, auch in Serien. Also so nah am Herzen lang ist okay, aber Bauchschuss...
Einiges raus ist auch gegeben. Na gut. Er hat schon, also er schafft es dann gerade noch, die Tür aufzufummeln und lässt sich dann rausstürzen aus dem Heli. Alicia überlegt dann auch noch, ob er überlebt haben könnte. Und durch die Exkremente haben sie rausgefunden, nein, auf gar keinen Fall, das wird er nicht überlebt haben. Obwohl wir ihn ja nicht nochmal tot sehen, insofern ist noch jedes Schicksal offen, sagen wir so.
Ein Flugzeug gefallen mit zwei Schusswunden. Ich glaube, den brauche ich nicht als Leiche sehen. Ja, ich hätte es besser gefunden, wenn er in der Grube gestorben wäre, dann hätte Maddie noch mehr Grund gehabt, die Leute zu hassen.
Aber das konnten sie ja nicht machen, weil sie jetzt abhängig von den Leuten sind, oder?
Ja.
Sich mit den Leuten erstmal gut stellen. Ja.
Ja, was da alles passiert, ist auch irgendwie schnell erzählt.
Ja, also, bitte.
Irgendwann kommen dann Alicia und der Brudersohn Jake kommen mit der Bruder von dem Bösen und der Sohn von dem Farmbesitzer.
Jeremiah.
Okay. Schaffen es dann anzukommen, nachdem sie die Pilotin verloren haben in einem Dunkelkampf, den man überhaupt nicht sieht. Wo ich dachte, dass da vielleicht Travis dann angreift, da gleich
die Kill-Bestätigung hätten.
Er ist tot. War es aber nicht, was man auch erst ganz spät erkennt, wenn man es überhaupt erkannt hat. Weiß nicht genau. Was da noch interessant ist, Entschuldigung, ich weiche dann nochmal von dem ursprünglichen Erzählstrang ab. Man hört dann noch irgendwann einen Schuss, weil ich... Der Kampf ist eigentlich vorbei. Jake sieht die tote Pilotin und ist traurig und sagt zu Alicia, geh schon mal los, schnapp dir Luciana und ich erledige das. Man hört dann nur den Schuss, sieht aber nicht, was da irgendwie passiert. Ich dachte, er hätte sich selber erschossen. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie seine Liebe gewesen, die da gestorben ist und dass er deswegen jetzt auch keinen Bock mehr hat und sich selbst richtet. Aber am Ende sind sie dann alle drei unterwegs und kommen dann auf der Farm an.
Wir hatten ja schon einmal vorher drüber geredet. Ich dachte, weil man ja auch einfach nichts gesehen hat, ob es jetzt an der Serie oder an unserem Fernseher lag.
Ich habe nochmal nachgeguckt, sieht genauso scheiße.
Okay. Dachte, es wäre cooler gewesen, wenn Alicia versehentlich Charlene erschossen hätte. Weil Alicia kriegt ja die Anweisung, sie soll zurückbleiben, macht sie aber nicht und kommt schießend dazu. Und das wäre einfach mal realistisch, wenn halt mal so eine Scheiße passiert. Also wenn einfach mal Kollateralschaden entsteht und dann wäre der als absolut gut bisher gezeigt wird, Jake, hätte einen Grund zu sagen, ja, ich habe jetzt bringe ich dich nicht mehr zu unserem Camp, du hast hier gerade meine Freundin erschossen, dass es dann einen Konflikt dadurch gibt. Es ist viel interessanter, als dass den irgendwie vom Uraka oder von anderen Angreifern erlegt wird, sondern in völliger Finsternis kommt Alicia schießend dazu, obwohl sie nicht soll. Wäre viel besser, dann hätte sie halt den Walker auch erschossen, aber versehentlich auch Shaline und dann wäre mal Mandy Kacke am Dampfen. Beziehungsweise dachte ich dann noch, dass es jetzt ja sein könnte, als Alicia alleine vorgehen soll, dass es jetzt noch interessant wäre, wenn Jake stirbt, während er da weiter versucht zu kämpfen, weil dann müsste Alicia weiter zum Lager alleine gehen oder mit Luciana und dann hätte Jeremiah halt einen guten Grund zu sagen, nö, du kommst hier ohne meinen Sohn an, wahrscheinlich hast du den umgelegt und dann hätte es da vor Ort nochmal einen besseren Konflikt gegeben, weil der, das erfahren wir ja schon in der Unterhaltung zwischen Jeremiah und Madison, ne, er sagt so, ne, wir warten jetzt mal, wenn mein zweiter Sohn ankommt, was der mir für eine Geschichte erzählt. Und wenn der gute Sohn, der die Geschichte von Madison stützen würde, nicht ankommen würde, wäre das ja viel besser als Konfliktmaterial gewesen. Das waren so Szenarien, die ich beide interessanter gefunden hätte, als das, was tatsächlich passiert ist.
Ich bestätige das.
Wolltest du eins davon auch sagen?
Ich wollte sagen, dass Charlene die beschissenste Wache überhaupt ist, denn die ist eine Minute lang weg, stirbt vollkommen geräuschlos, noch nicht mal einen Schrei oder so.
Das üben sie vorher sogar noch, zu pfeifen oder
ja, was richtig, auch immer das stimmt. Ich wurde gebissen, Charlene wurde gebissen.
Einmal pfeifen, ich wurde gebissen. Zweimal pfeifen,
ich bin verwandelt.
Ich bin hingefallen, dreimal pfeifen, weiße Wanderer.
Und dann guckt nämlich Jake nach und wird auch überrascht von den lautlosen Zombies. Das ist ziemlich dämlich.
Also er wird nicht überrascht, er kann nicht sehen irgendwie und fällt in die Grube rein und hat dann seine Lampe nicht und dann wird er an.
Wahrscheinlich ist Charlene genau dasselbe vorher passiert. Ist auch runtergerutscht, wurde gebissen. Und so gibt. Und auch die Zombies, die da ursprünglich drin waren, sind auch runtergerutscht und wurden gebissen. Es gibt noch eine Diskussion zwischen Alicia und Jake, ob denn der Bruder Troy schon immer so war. Und Jake bestätigt, ja, er war schon immer gestört.
Ein besonderes Gen.
Ja, was heißt denn so? Ja, er hat schon öfter KZs versucht aufzubauen.
Er hat Tiere gequält und die erforscht.
Tiere quälen? Kam das vor?
Weiß ich nicht, aber es wäre möglich.
Das ist jetzt den nächsten logischen Schritt gegangen, Mexikaner zu quälen, ne? Ja, sie haben ihn dann von der Schule genommen, die Eltern haben ihn in die Farm übertragen. Dann kommen sie auf der Farm an und dann haben sie nochmal einen kurzen Konflikt. Wir haben Madison, ja genau, dann haben sie den Konflikt, nämlich Luciana darf nicht rein, weil Verletzte dürfen nicht ins Lager, weil wir schlechte Erfahrungen damit gemacht haben. Und Nick und Madison bestehen halt darauf, doch, sie soll jetzt hier behandelt werden, die hat einen Arzt hier. Und dann kommt es so zum Standoff zwischen Nick, der die Waffe zieht und Jeremiah und Toby? Nein, wie heißt er denn jetzt?
Nicht, der die Waffe zieht, er lässt Troy. Sie sich geben von Troy. Er sagt, er hat das Vorrecht. Ich hab sie gebumst, ich darf sie erschießen.
Ausdruck.
ja, am Ende richtet er sie auf, und das wollte ich nur sagen, egal wie er sie nun erhalten hat, Jeremiah und Troy. Und dann geben sie aber nach und lassen sie rein.
Und Jeremiah sagt noch, okay, wenn sie noch einen Puls hat, darfst du sie reinholen, wenn du mir die Waffe gibst. Er gibt ihr die Waffe und er sagt, okay, bringt sie rein. Nicht mal seine kleine Forderung, die er noch stellt, wird überprüft.
Aber, ja, sie gucken sich das Lager ein bisschen an. Wir lernen noch keine anderen Menschen kennen dort, sondern nur, dass sie da offensichtlich freie Räumlichkeiten haben, die sie dann Gästen zugeben.
Und eine Ausleihkarte für Waffen.
Ja.
Genau, was zeigt, dass sie grundsätzlich sehr, sehr organisiert sind oder ja, zumindest strukturiert. Madison freut sich einen Keks, dass sie die Waffe entwendet hat. Guck mal, ich habe die aus dem Truck mitgenommen. Und dann kommt Jeremiah dazu und sagt, wir haben auch noch ein Problem. Entweder trägst du dich ein für die Waffe, die du ausgeliehen hast, oder weiß gar nicht, was die Konsequenz ist, wenn sie es nicht tun würde.
Nee, möchtest du dich eintragen? Einfach so.
Ja, also trag dich bitte ein. Ja. Hier, du hast sie ausgeliehen.
Denn so ist es hier, wie
ist ja auch sehr diplomatisch. Läuft. Er sagt, du hast sie dir ausgeliehen und dann trag dich bitte hier ein.
Ja.
So läuft das. Und Ja, es ist noch die Frage, ist jetzt Jeremiah auch ein Grundgescheiter, der nur versucht, seine Leute überleben zu lassen und halt klare Regeln aufgestellt hat, wie halt eben Ausleihen von Waffen, ja, keine Kranken kommen rein.
Ist nicht los.
Da kommen keine Kranken ins Lager, damit die anderen nicht gefährdet werden, was ja grundsätzlich eine total sinnvolle Regel ist. Ja, dass er halt darauf achtet. Oder hat er halt auch so ein bisschen das Psychopathische von seinem Sohn und hat noch irgendwo im Hintergrund ein Spielchen, was er spielt.
Und dass es so eine Parallele zu Herschels Farm hier ist, denn dort auch viele Familien mit Angehörige, seine Patentochter war da, seine beiden Söhne, die ja auch übergeordnete Rollen haben, das ist sein Land und seine Regeln.
Und wahrscheinlich Ophelia.
Genau, Ophelia, die er verschleppt hat.
Weil sie Frauen sammeln.
Ja, das ist nämlich...
Das ist der gleiche?
Ja. Er hat den Credit für die schon in der letzten Staffel bekommen. Weiß man aber nur dadurch, ist noch nicht...
Aber wir hatten es vermutet und du hast es dann...
Aber man hat doch den Schützen gesehen.
Dann ist er das.
Weiß ich nicht.
Na, da ist er.
Okay.
Nur, dass er ein bisschen willkommener, also willkommen heißender ist als Herschel vielleicht. Und auch Experimente haben die auch gemacht, mehr oder weniger.
Nein.
Sie haben die eingesperrt
und...
Weil Herschel dachte, sie sind noch... Also er war so ein bisschen von dem Governor-Gedanken geleitet, dass da noch was drin ist und dass sie geheilt werden können, dass sie wieder normale Menschen werden. Ja, und am Ende sagt Madison, wir übernehmen den Laden. Also entweder kommen wir klar oder wir übernehmen den Laden.
Sehr Rick-mäßig.
Ja, auch völlig für den Arsch. Also sie könnten einfach sich verpissen oder sich da einordnen. Warum müssen sie da auf Krawall gebürstet sein? Völlig unnötig, weil wie kann sie davon ausgehen, dass sie die Leute, die da leben, hinter sich bringt?
Ja, gar keine Informationen über diesen Laden.
Also scheinbar ist es ja auch eine sehr, sehr zusammengewürfelte Gruppe.
Das sind auch alte Leute in einem Wohnwagen.
Ja, genau, es sind ja auch Zelte und so, aber es scheint schon irgendwie so ein kleines Flüchtlingscamp zu sein.
Wahrscheinlich weiß, wen er alles eingesammelt hat.
Ausgewählten Leuten eventuell, aber schon zusammengewürfelt. Ja. Und also wie kann sie davon ausgehen, dass sie die Leute hinter sich bringt oder bringt sie die auch um, was aber auch dumm wäre, weil es ist eine große Anlage, die...
Sie hat bislang eine Waffe und ein Butterfly-Messer.
Ja, also das zu verteidigen ist halt nicht einfach, da braucht es halt viele Leute, denn sie haben nur Stacheldrahtzäune und...
Nicht so eine Gruppe wie Rick. Sie hat ihre Kinder.
Ja, die nicht so kampferfahren sind wie Rick
und
zu dem
die
Zeitpunkt.
Und die Mutterliebe, die ja bislang sehr, sehr stark war. Haben wir noch was Wichtiges?
Ja,
wir haben nicht über Strand geredet.
Ja, ich wollte...
Das haben wir noch ausgelassen, stimmt.
Und zwar das Lager, finde ich, doof positioniert. Das ist mitten in einem Tal, umherum sind Hügel und Berge und dazwischen sind so ein bisschen Weidedrahtzäune. Das scheint mir nicht das bestgesichertste Lager zu sein gegen Zombies. Das wollte ich dazu sagen. Es scheint mir nicht...
Ja gut, man kennt jetzt die Berge nicht so genau. Sind es wirklich Berge oder Hügel? Weiß ich gerade nicht genau.
Was ist der Unterschied?
Naja, Berg ist für mich einfach höher und in meiner Vorstellung sind sie auch meistens ein bisschen steiniger einfach. Wenn da so kleine Klippen sind, dann kommen da halt die Zombies nicht drüber dran vorbei. Also oder vielleicht ist es schon so eine... Es ist vielleicht schon eher eine natürliche Barriere, weil sich vielleicht Zombies, solange sie nicht irgendwie von akustischen Reizen weggelenkt werden, sich eher im Tal bewegen. Und vielleicht nicht so sehr... Also wenn viele auf der anderen Seite der Berge sind, kommen sie vielleicht nicht über die Berge rüber. Und wenn es sehr flache Hügel sind, dann ist es natürlich vielleicht auch eher ein leichtes für sie. Also grundsätzlich ist so eine Talposition mit Bergen drumherum eigentlich sehr vorteilhaft, weil sie auf die Berge gehen könnten, um da Ausschau zu halten. Wer kommt zu ihnen? Und grundsätzlich, also ich finde es eigentlich eine vorteilhaftere Position.
Echt? Okay, ich fand's.
Ich finde es sehr schlecht befestigt.
Das Camp an sich ist schlecht befestigt, ja. Aber grundsätzlich so von der Position wäre es auch mein eher bevorzugter Rückzugsort.
Tal? Wäre ich aber lieber auf dem Berg.
Nein, nicht Tal, aber es ist ja auch nicht. Also sind ja schon eher so an den Hügeln dran.
Okay, und dann haben wir noch den Handlungsstrang um Strand, den Strang um Strand.
Mhm. Victor Strand lässt die Leute, die Madison angelockt hat mit der Leuchtreklame, rein. Sie haben ja schon mal einen großen Schwang reingelassen, von denen hat Travis ja welche umgelegt. Und jetzt stehen halt mal wieder welche vorm Tor, weil der Stern von Bethlehem so hell geleuchtet hat. Und Elena versucht, die einfach abzuweisen, geht dabei aber sehr nah ans Tor, lässt sich gefangen nehmen und dann kommt der Retter Strand und sagt, kommt alle rein, ich bin ein Arzt, ich behandle euch.
Naja, also das ist ja schon... Sie versuchen ja von außen das Tor zu öffnen. Die scheinen jetzt mit Seilen gesichert zu haben. Ja. Irgendwas auf jeden Fall versuchen sie durchzufassen und das zu lösen, was sie auch könnten wohl, weil dann geht die Hotelleitung dahin und versucht sie daran zu hindern und da werden sie dann nachher bei festgehalten. Und bevor da irgendjemand umgebracht wird, sagt dann halt Strand, beruhigt euch.
Und daraufhin verhalten sich auch alle ganz ruhig und er fängt an zu behandeln. Er holt ein Kind Splitter aus dem Bein und entbindet eine Frau.
Widerwillig.
Ja. Obwohl auch der Vater, Bruder dieser Frau, der ist nicht so ganz überzeugt, dass dieser Mann seine Freundin, Frau, Alter! Schwester befingern soll.
Was er sagt doch, er muss sie behandeln.
Er sagt, dieser Mann soll meine Frau, Schwester, Bruder.
Ja, weil Strand sagt, ich habe noch nie ein Kind zur Welt gebracht. Was ja als Arzt nicht unbedingt untypisch ist.
Ja.
Wenn das halt nicht das Fachgebiet ist, wenn man in der Gehirnchirurgie
arbeitet. Ich bin heil, oh!
Zahnarzt hat vielleicht noch nicht so oft ein Kind zur Welt gebracht.
Ja. Und, aber ich glaube, er versteht kein Englisch, der... andere Mexikaner, der sagt, er kriegt das nur
aber
mit,
Strand, dass er... redet doch auch die ganze Zeit Spanisch.
Nein.
Doch, klar.
Der redet auch...
Ja, der redet ja mit der anderen spricht er nicht Spanisch.
Mit Elena spricht er nicht Spanisch, ja. Aber auch er geht auch ans Tor und sagt...
Ja, ich weiß das, aber da in dieser Situation spricht er nicht Spanisch, als er sagt, ich glaube, ich kann das nicht.
Doch, er sagt, ich bin kein Doktor für Babys auf Spanisch.
Das sagt er ihm.
Ach so, du willst sagen, also der Mexikaner kann kein Englisch, willst du sagen.
Genau.
Möglich.
Korrekt. Und macht es dann aber...
Ja, weil es bleibt auch dabei. Und dieses Baby wird nicht drin bleiben, bloß weil er kein Arzt ist. Und da war dann so aus eigener Erfahrung, dass ich so, ah ja, sie legen sie erstmal hin. Okay. Also, das, was man halt eigentlich vielleicht nicht machen würde, was halt bloß im Film so ist. Oder Serien. Die wird hingelegt. Ja. Sie schaffen es aber, dieses Kind zur Welt zu bringen. Und was für Strand auch nochmal ein toller Moment ist, Hoffnung in die Welt zu bringen, eine nächste Generation... das ist dann noch das, was er dann später der Brautmutter erzählt, der Brautmutter der Totenbraut, dass es eine nächste Generation geben wird oder auch immer wieder gibt, die eine neue Hoffnung bringt. Ist natürlich schlau, dass der zu erzählen, ihre Tochter, also ihre nächste Generation verloren hat. Das ist seine letzte Aufgabe. Er sagt, er möchte gehen.
Und dann kommt Hector.
Hector sagt, dann befürchtet er auch, dass es dann Krawall gibt.
Ja.
Oder befürchtet er, wenn er nicht gehen würde, dass es dann Krawall gibt.
Ja, das ist das Unlogische.
Weil sie dann herausfinden würden, dass er kein Arzt ist. Das ist es. Ne?
Also, du hast Leben gerettet, aber du bist nicht wirklich Arzt. Das ist
kein approbierter Arzt.
Skandal!
Genau, dann würden sie Alarm schlagen. Deswegen muss er gehen, aber er hat noch eine Aufgabe, die Befreiung der...
Ja, du hast nur eine letzte Patientin und dann wird er mit Kuchen da reingeschickt.
Ja, mit Essen, weil sie nichts isst.
Ja.
Und wenn sie nichts isst, wird sie sterben.
Genau, dann ist sie natürlich auch eine Gefahr für andere, weil sie mit einer in einem Hotelzimmer nicht klarkommen würden.
Denn sie können sich so nochmal aussprechen, denn letztes Mal, als er sie gesehen hat, hat sie ein Messer in den Unterleib gerammt. Also, sie unterhalten sich da ein bisschen, sind unterschiedlicher Meinung, was nun die letzte Generation angeht, welche das ist.
Aber sie ist ganz freudig, schenkt ihm das Hochzeitsgeschenk für ihre Tochter und er freut sich darüber und sie springt in der Zeit vom Balkon.
Ja.
Und das konnte sie nur machen, weil er die klemmende Tür aufgemacht hat. Wenn sie sich umbringen will, kann sie nicht irgendwie vorher einen Stuhl durchschmeißen und dann hüpfen gehen.
Das Sicherheitsglas.
Sie brauchte den helfenden Helden, der sie rauslässt.
Und er freut sich über das Auto, das er bekommt.
Was ein Auto ist. Ein gutes
Auto. Und er fragt vorher nach einem Auto bei Hector. Und der sagt, nein, bei Elena, wir können keins hergeben. Und komischerweise hat nie mal jemand unter diese Plane geguckt, um festzustellen, oh, da steht noch ein vollgetankter Luxuswagen. Ja, weil sie das nicht kurz schließen würde.
Das ist ja eingepackt.
Ja, eben. Die machen, sag ja, das, die das ist diese Plane. Oh nein, das ist ein Geschenk. Da dürfen wir nicht rangehen.
Außerdem können sie vielleicht keine Augen kurz schließen.
Vielleicht ich glaube, das ist eine wichtige kann. Fähigkeit, die man in der Apokalypse braucht. Denn ich glaube, die meisten Autos bleiben nicht mit Schlüssel da stehen.
Du meinst also, weil sie Mexikaner sind, können sie das? Das wundert mich, Annika.
Es ist ja auch ein sehr moderner Wagen. Ich weiß nicht, ob man so moderne Wagen auch wirklich kurz schließen kann.
Ich glaube, das kann man schon sehr, sehr lange nicht mehr. Aber dieses mit den zwei Drähten unten, das gibt es auf jeden Fall
in seit Filmen den 80ern geht das immer, deswegen glaube ich, dass das geht. So.
Ja. Ah, okay. Ich hatte da in der Szene noch immer erwartet, weil da in der Garage immer noch Wasser von der Decke tropfte auf eine Stelle, dass das vielleicht dann schon so alt ist, dass da von irgendwo jetzt noch was her einbricht und
er dann da Zombies ganz kommen.
So. Genau, und das dann quasi, dass auch das Todesurteil für das Hotel ist, weil dann da hunderte Zombies reingelaufen kommen. Da hatte ich irgendwie ein bisschen mit gerechnet oder befürchtet. Aber sie erhalten auch das Hotel noch, auch wenn er jetzt wegfährt. Eventuell geht es da ja auch noch weiter. Denn, das war jetzt so meine nächste Frage, was wollen sie uns jetzt alles zeigen? Wir haben jetzt noch die drei auf der Farm, die Familie Clark, nee, wie heißt sie?
Clark.
Wir haben Strand und Ophelia.
Die wahrscheinlich auch schon da ist.
Noch. Also ja. Die fünf sind noch aus dem Anfangscast da.
Und davon sind, von diesen drei Gruppen bzw. Einzelpersonen, sind zwei schon vereint, Familie Clark und Ophelia. Denn wenn Jeremiah der gleiche ist, die dir eingesammelt hat, befinden die sich schon am gleichen Ort. Und dann haben wir nur noch Strand, der jetzt auch auf wundersame Weise dahin finden wird, aber vielleicht findet er einen Toten, der zufällig einen Perso mit der Adresse von dem Camp in der Tasche hat und dann fährt er dahin.
Ja, interessante Theorie.
Achso, meine Theorie dazu ist, oder meine Hoffnung ist eigentlich, dass Strand sich mit dem, vielleicht dieser Domingo, vielleicht auch ganz anders, zusammentut. Und zwar der sie von dem mit dem Schiff weggebracht hat zu dem Ehemann, Liebhaber / Muttersöhnchen auf der Hacienda.
Das geht nicht, der ist tot.
Nee, den haben wir nicht gesehen, dass er tot ist.
Ziemlich sicher, er wurde doch erschossen.
Nee, glaube ich nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir das nicht gesehen haben. Können wir leider nicht überprüfen, unmöglich. Und dass er mit dem zusammen Abenteuer erlebt. Denn das war ein guter Schauspieler, fand ich interessante Rolle. Der war dieser Familie irgendwie sehr verpflichtet und nun kann er seine eigene Agenda verfolgen und dass die beiden zusammen eine Gang leiten vielleicht. Ja, das könnte ich mir sehr gut vorstellen.
Und einfach so eine komplett nicht verbundene Geschichte.
Das wäre gut. Das wäre gut, tatsächlich.
Ja, was jetzt meine Hoffnung war, ein bisschen, weil ich Madison wieder mega nervig fand.
Ja, da haben sie echt die falsche Person sterben lassen.
Ja, das auch. Vielleicht lassen sie sie aber auch noch sterben. Wir haben jetzt noch fünf Leute und sie könnten jetzt anfangen, andere Charaktere ein bisschen zu etablieren und dann meinetwegen auch die ganze Familie Clark sterben lassen. Also,
Nick werden sie nicht machen.
Ja, Nick nervt mich aber auch immer so ein bisschen, Nick? Weil der irgendwie jetzt schon 3-4 Kehrtwenden gemacht hat. Von dem auch, oh, die Toten sind so toll und ich will auch wie die Toten sein.
Ja.
Das ist jetzt auch irgendwie wieder weg und jetzt hat er seine Luciana. Da verhält er sich nochmal wieder ganz anders. Und
ja, der verhält sich vor allen Dingen Luciana gegenüber so, als wenn die schon verheiratet wären.
Ja, das auch. Und ja, Alicia hat aber nochmal gezeigt, wie doof er eigentlich ist und wie sie immer wieder Stress haben durch ihn. Weil halt Madison auch ihm immer wieder hinterherläuft und das hätten sie halt alles nicht gehabt, wenn sie ihm nicht hätten hinterherlaufen müssen. Dann würde wahrscheinlich auch Dingensbummens noch leben. Der Vater, Travis. Danke. Ja, dann hätten sie das halt nicht gehabt. Und es liegt halt irgendwie da doch auch viel an Nick.
Mhm.
Und ja, deswegen wäre es für mich auch nicht schlimm, wenn er sterben würde und
am wenigsten, Poster für die nächste Staffel.
Am wenigsten nerven würde mich Alicia.
Echt?
Ophelia, ja, weil Alicia hat noch nicht so viel zu tun gehabt. War ein bisschen weinerlich zwischendurch mal, hat aber auch schon jetzt mehrere Leute umgebracht. Fand das zwar nie wirklich gut, dass sie das getan hat und scheint ja auch sehr mit zu kämpfen zu haben, aber ja, sie hat es halt trotzdem getan erstmal. Also da könnte es, finde ich, noch ganz interessant weitergehen. Strand fand ich immer noch am interessantesten. Und mit dem darf es auch gerne weitergehen. Ja, aber Madison und Nick nerven mich eigentlich nur. Und wenn sie eh schon so viele jetzt umgebracht haben, können sie damit auch einfach weitermachen. Warum sollen die überleben?
Was?
Weil es in der Serie hauptsächlich, und das haben sie uns auch von Anfang an verkauft, um Familie geht. Und deswegen würde ich behaupten, dass Familie Clark Plot Armor hat.
Also schön wäre es, wenn Madison stirbt. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, aber...
Okay, aber wir hätten jetzt auch eine neue Familie.
Eine neue Tante. Die Tante
Jeremiah und seinen beiden Söhnen. Da ist nun mal auch Familie. Vielleicht geben sie den Staffelstab weiter von einer Familie an die nächste.
Mit dem Psycho und...
Es ist auch Familie. Wir haben den Drogenabhängigen und die beiden, die den immer beliefert haben. Also nicht beliefert, sondern halt irgendwie unterstützt haben. Und jetzt haben wir den Psycho, der unterstützt wird. Oder wurde zumindest von Vater und Bruder, Halbbruder übrigens, glaube ich.
Ah, okay. Ja,
das wohl nur der Vater, das bindende Element.
Woran die Serie so ein bisschen krankt, ist dieses, wir reisen von Ort zu Ort. Wir fahren erstmal südlich der Grenze, jetzt sind wir wieder auf dem Weg nördlich zur Grenze. Und sie kommen ständig irgendwo an. Und man weiß bereits, die sind jetzt 3 Folgen da, dann geht das auch wieder den Bach runter. Und sie müssen wieder weiterziehen, weil eine Serie nicht funktioniert, die an einem Ort ist in der Apokalypse. Oder zumindest, das war ja auch bei der Originalserie so. Im Comic wiederum ist es halt so, die sind zwar immer auf der Suche nach einem Ort, aber reisen hauptsächlich. Und da dachte ich mir, das ist die viel interessantere Serie, wenn sie einfach sich... 2 Vans schnappen, den ordentlich beladen und dann immer von Ort zu Ort reisen, looten, dort auch immer verschiedene Gruppen treffen vielleicht, die sich dort irgendwie angesammelt haben, aber nicht versuchen, sich da ein Heim aufzubauen. Weil wie soll das denn jetzt auch hier weitergehen? Das wird ein despotischer Typ sein, der klare Regeln hat, und Madison hatte andere klare Regeln, die werden gegeneinander stoßen, die sind alterstechnisch zu weit auseinander, als dass es da irgendwie ein Love Interest geben könnte. Also das glaube ich nicht.
Vielleicht steht Troy ja auf Cougars.
Ja, das wäre natürlich noch. Oder Alicia, ja, diese Rape-Gefahr, ich weiß gar nicht, das hatten wir schon mal, ne?
Ja.
Ja.
Auf dem Schiff noch.
Ja, richtig. Ja, dann haben sie irgendwie noch interessante Charaktere auf dem Weg zurückgelassen. Es gibt ja immer noch die Asiatin, die sie verfolgt.
Eventuell, ja.
Stimmt. Ja.
Dass sie die nochmal ausfolgen.
Ja, ich traue dir vieles zu.
Das ist die geschossen hat von unten. Sie wusste, dass Travis da drin sitzt. Und auf den hatte sie ja, glaube ich, mit den größten Hass. Vielleicht. Weiß nicht genau. Travis oder... Wobei, losgemacht hatte ja Strand am Ende. Aber ja, Hass hatte sie auf alle von denen.
Ja.
Aber mit Travis gab es so einen Verbrüderungsmoment auf diesem Schiff.
Ach ja, genau. Ja, später trifft sie die ja schon wieder.
Ja. Dann Daniel ist vielleicht noch unterwegs. Ja.
Ja, hauptsächlich haben wir jetzt erstmal 4 gesehen. 4 Leute.
Achso, ich dachte 4 Leute. Fair, richtig.
4 Leute haben wir gesehen aus dem Anfangscast. Ophelia wissen wir jetzt nicht, oder haben noch nichts Aktuelles von ihr gesehen. Was natürlich ganz angenehm ist, dass wir nicht irgendwie 5
Aber sie war auch gelistet. Mein Vorbild stand bei den Anfangscredits.
Ja, vielleicht war sie ja irgendwo hinten im Chat oder so.
Also heißt, sie ist noch nicht rausgeschrieben. Also
nee.
War uns eh klar, weil sie nicht gestorben ist, sondern eingesammelt wurde, aber sie war auch am Anfang mitgelistet.
Ja, sie will jetzt noch irgendwie ihren Verlobten suchen. War das nicht so ihre Idee? Ja, das wird ja so eine Sache werden. Wir werden jetzt gehen. Wir wollen gehen. Nein, ihr könnt nicht gehen, weil hier sind noch Banditen unterwegs, die uns seit Tagen bedrohen. Ja, ich weiß nicht genau, was man sich jetzt so darunter... wie das noch weitergehen soll, dass es noch irgendwie interessant wird. Wäre jetzt doof, wenn Strand einfach um die Ecke biegt nächstes Mal und dann hupend vorm Tor steht. Mit seinem Jaguar oder so. Wollen wir noch kurz über die Serien, über die Titel philosophieren? Eye of the Beholder, Auge des
Betrachters. Im Auge des Betrachters.
Fällt mir nicht so ein, irgendwie.
Vielleicht inwiefern sie in dieser Welt Menschenversuche rechtfertigen können.
Ja, vielleicht. Aber offensichtlich gar nicht bislang. Ja.
Oder Madison hält sprichwörtlich das Auge von Troy. Ach so. Sie holdet das Ei.
Ja, ah, stimmt. Ich dachte, es geht noch mehr am Rassismus einfach. Mit, dass hier nur Spanier in dem, Spanier, Mexikaner festgehalten werden und seine Rasse so wichtig ist oder seine Ethnie so richtig wichtig ist. Travis meine ich. Ja, aber das haben sie irgendwie aufgegeben. Ja. Und die wirken ja auch erst so als Rednecks, aber das sind sie ja offensichtlich nicht so richtig. Ja. Zweiter Titel war...
Troy hat sie beobachtet. Deswegen ist es das Auge des Verstandes.
Eine neue Grenze. Ja, sie sind halt zwar über die Grenze gekommen und haben nun eine neue Grenze erreicht. Nämlich die Grenze von diesem Lager. So. Ja. Ich glaube, mehr gibt es halt irgendwie blöde Titel. Der nächste ist Takanavi oder so ähnlich. Der nächste Titel in der nächsten Folge. Ja, ich bin sehr gespannt. Nicht. Doch, tatsächlich doch. Noch bin ich gespannt, tatsächlich, wie die Serie so weitergeht.
Und kommen die jetzt immer die Doppelfolgen raus oder war das nur der Auftakt?
Nee, ich glaube nur der Auftakt, um die Leute zu hooken.
Ist noch nicht so geglückt. Es wirkte sehr, sehr stümperhaft geschrieben und sie haben häufig Möglichkeiten verschenkt, die sie sich grundsätzlich durch die Story hätten eröffnen können.
Ja. Ja, seltsam ist noch, dass Nick irgendwie zu dieser Gruppe, die ja so seine Familie schienen, keine weitere Beziehung hat, denn er hat nur zu Luciana eine Beziehung. Wenn Luciana jetzt aufwacht, hey, wo sind alle meine Leute, mit denen ich sagen wir mal, ach, die wurden bei Menschenexperimenten von diesen Typen umgebracht.
Oder vorher schon erschossen.
Oder vorher schon erschossen, genau, richtig. Okay, noch irgendwas, jemand irgendwas zu sagen?
Nö.
Ja, ist auch spät.
Nacht die Nacht, die sagen wir dann.
Genau, gute Nacht.
Gute Nacht.